Expanding Utilities, der IT- und OT-Podcast für die Energiewirtschaft von Eviden.
Welcome back to Expanding Utilities. Ich muss vielleicht für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer mal erklären, wir starten immer mit einem Grinsen in die Aufzeichnung während der E-World, weil ich habe hier so einen grünen Knopf und wenn ich auf den grünen Knopf drücke, dann spielt unser Intro in unseren Kopfhörern, auf denen wir live unser Gespräch monitoren oder uns selbst zuhören können, spielt unser Intro ab. Und das ist echt immer ein Motivationsfaktor. Jetzt startet die Aufnahme, ab geht's im Podcast.
Genau, und draußen geht ja dann das rote Licht an, wenn drinnen das grüne gedrückt wird.
Ganz genau. Wir sprechen heute über ein Thema, das immer wichtiger wird in der Energiewirtschaft. Vielleicht fange ich erstmal mit meiner ordentlichen Begrüßung an. Herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Expanding Utilities. Und wir sprechen gerade angedeutet über ein Thema, das für die Energiewirtschaft immer wichtiger wird. Cybersecurity und spezifisch Identity Security. Energieversorger sind zunehmend Ziel von Cyberangriffen, nicht nur, weil sie kritische Infrastrukturen betreiben, sondern auch, weil ihre IT- und OT-Umgebungen, werden wir gleich erklären, immer komplexer werden. Und identitätsbasierte Angriffe nehmen zu und der Schutz von privilegierten Zugängen ist essentiell. Jetzt habe ich schon echt viele, glaube ich, nerdige Begriffe aus der Cybersecurity hier mit reingebracht. Die müssen wir alle gleich erklären, das müssen wir aufnehmen. Aber bevor wir das tun, freue ich mich heute ganz besonders auf meinen Gast. Bei mir ist Michael Kleist, der für CyberArk, das Geschäft in Zentraleuropa, verantwortet. Ein erfahrener Leader im Bereich Cybersecurity ist und die besonderen Herausforderungen vieler Unternehmen, aber insbesondere auch der Energieunternehmen kennt und weiß, mit was sie sich konfrontiert sehen. Wir werden heute darüber sprechen, wie moderne Security-Ansätze helfen können, IT- und OT-Umgebungen in der Energiewirtschaft sicherer zu machen, welche Herausforderungen dabei existieren und welche Trends in den kommenden Jahren wichtig werden. Hallo Michael.
Hallo Simon.
Warum sitzt du heute hier? CyberArk und Energiewirtschaft, wie sind wir zusammengekommen?
Ich denke, wir sind schon länger zusammen, auch unter altem Namen vielleicht sogar schon. Aber spezifisch hier ist der Auftrag ja, dass wir uns unterhalten um das, was die Energiebranche spezifisch macht. Cybersecurity, Identity Security sind so Oberbegriffe. Wenn ich dann aber tiefer gehe, dann ist ja immer die Frage, warum mache ich das? Und Risikominimierung ist für alle Kunden inzwischen ein Thema. Spezifisch hier haben wir immer die Herausforderung. Wir haben auf der einen Seite Compliance-basierte Themen, wir haben auf der anderen Seite Themen rund um das Thema Digitalisierung, Veränderung der Geschäftsprozesse, dann normale Cybersecurity logischerweise. Und wenn ich all das in einen Topf schmeiße, soll es nicht teurer werden, das heißt kostenbasierte Treiber. Und wenn ich diese vier Treiber nehme, dann haben wir eigentlich das, worüber wir uns heute unterhalten, Identity Security. Dahinter stecken Prozesse, dahinter steckt Security, dahinter steckt Beratung. Und natürlich, weil es nicht nur CyberArk gibt und wir andere Tools brauchen, um Cybersecurity zu betreiben, eben auch Integrationspartner und Beratungspartner wie die Eviden.
Dann lass uns Schritt für Schritt auspacken, worüber wir sprechen wollen. Für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer, wir sprechen in Expanding Utilities mit führenden Personen aus der Energiewirtschaft, die große Transformationen antreiben, große Baustellen stemmen, große Projekte ins Leben rufen. Und wir sprechen mit Technologieunternehmen, die probieren, dabei zu helfen oder wie in eurem Fall das sicherer zu machen. Und euer Begriff ist Identity Security, den du, glaube ich, gerade im Ansatz schon angefangen hast zu erklären. Aber vielleicht nehmen wir uns dafür nochmal Zeit. Identity Security, was ist das, Michael?
Identity Security beschreibt die Identität als zentralen Baustein der Security. Warum zentraler Baustein? Weil im Prinzip fast alle Angriffe, die wir in den letzten Jahren gesehen haben, in irgendeiner Form eine Identität entweder missbraucht haben oder geklaut haben, angenommen haben. Und deshalb, wenn ich die richtig schütze, die Identität, dann mache ich ein ganz großes Einfallstor für Angriffe zu. Und gleichzeitig, Compliance hatte ich eben schon erwähnt. Gleichzeitig möchte ich ja wissen, dass ich eine Identität habe. Ich möchte wissen, was macht der Simon denn da eigentlich bei mir alles? Und möchte nicht hinterher feststellen, oh, der hat aus Versehen 5 verschiedene Identitäten angenommen und keiner wusste, dass der eine Vielfalt von Zugriffsrechten hat, dass er sich, Klassiker, seine eigenen Reisekosten freigeben kann. Das Ganze ist die einfache Variante. In der IT hat das wesentlich schwerwiegendere Folgen, wenn ich solche privilegierten Zugriffe, auch das Wort hat sie eben genannt, wenn ich diese privilegierten Zugriffe nehme, nämlich wenn ich mehr tun kann als ein normaler Mitarbeiter. Ich kann Dinge kaputt machen, ich kann Dinge aufbauen, ich kann Prozesse verändern, ich kann Anlagen steuern. All das sind Privilegien, die dann entsprechend geschützt werden müssen.
Ich stelle mir das unheimlich schwierig vor. Du hast gerade gesagt, unter anderem Anlagen zu steuern. Jetzt sprechen wir ja hier in Expanding Utilities über eine Branche, in der Wir haben eine eigene Episode gemacht zur IT-OT-Konvergenz. Wir haben jetzt gerade in der Episode über Souveränität darüber wieder gesprochen, wie sehr IT stattfinden wird oder IT und OT zusammenwachsen. Viele haben den Begriff OT, also operative Technologie, schon abgeschrieben und sagen, in Zukunft ist sowieso alles Information Technology und eigentlich ist es das Gleiche und irgendwann habe ich einen Topf, eine Plattform, eine Infrastruktur, was auch immer, weil ich muss ja viel mehr in der Lage sein zu steuern. Aber das bedeutet ja gleichzeitig auch, dass in einer Energieinfrastruktur, in der es Techniker gibt, in der es physikalische Infrastruktur, ob es ein Umspannwerk oder Transformator oder andere Assets gibt, die draußen sind, die physikalisch angreifbar sind, wo Techniker reingehen müssen, da sagt ihr, wir schaffen es, ein privilegiertes Access Management zu etablieren, das seinem Energieversorger hilft, über das gesamte Unternehmen eigentlich die Sicherheit in der Identität herzustellen. Das stelle ich mir echt schwierig vor.
Das ist ja nicht trivial, aber deshalb gibt es ja eben erfahrene Unternehmen, die das tun, weil es nicht trivial ist, weil man den Hintergrund dazu braucht. Aber du hast es gerade im Endeffekt schon erläutert. Du hast auf der einen Seite wirklich Zutrittsrechte im Sinne von physischen Zutrittsrechten, sprich, ich komme durch die Tür durch. Dazu musst du aber auch wissen, wie diese Identität ist, die denn da durch die Tür kommt. Smartcards oder was auch immer dein Ausweismedium sind, aber irgendeine Form von Identifizierung musst du ja zu dem Zeitpunkt vorweisen, damit die Tür aufgeht. Typischerweise, wer am Leitstand einmal angekommen ist, hat auch dann die Berechtigung, Dinge zu tun. Das heißt, ich muss also den Zutritt, den physischen Zutritt so regeln, dass nur noch die Richtigen da reinkommen. Ich muss aber auf der anderen Seite auch aus der IT-Sicht bei mehr Vernetzung diese Zutrittsrechte aus der IT- oder OT-Sicht verändern. Die Besonderheit IT-OT ist aber kurzfristig. Und wir hatten eben langfristig, wird es vielleicht alles mal in einen Pott kommen. Wird, glaube ich, noch ein bisschen dauern. Kurzfristig haben wir nämlich viel, viel längere Laufzeiten bei allem, was OT ist.
Mhm.
Das heißt, Anlagen, wenn ich mir ein Kraftwerk angucke, die heute gebaut werden, sind vor, weiß nicht, 10 Jahren wahrscheinlich in die Planung gegangen und werden irgendwann in 50 Jahren abgebaut. Wenn wir solche Zeiträume uns einfach vor Augen führen, dann haben wir nicht die Möglichkeit, ständig an der IT oder an den Prozessen rumzufummeln, in Anführungsstrichen. Und viele der Geräte werden auch nicht alles unterstützen. Also auch rein technologisch wird, Stichwort Quantencomputing, Kryptographieprobleme, einige Geräte werden das einfach nicht mitmachen und werden trotzdem nicht austauschbar sein, weil Zertifizierungen da dran hängen, weil regulatorisch es nicht so einfach ist zu ersetzen. Insofern, da ist IT und OT auf absehbare Zeit, glaube ich, noch getrennt zu sehen mit den besonderen Anforderungen, auch was die Betriebssicherheit angeht im Sinne von Verfügbarkeit und 7x24 Betrieb.
Ich glaube, wir müssen eigentlich zwei Betrachtungsperspektiven nochmal einnehmen, auch um das Thema sauber erklärt zu haben. Das ist einmal, wie ist eigentlich der Angriffsvektor für Identitätssicherheit? Also was muss ich mir vorstellen, sind die konkreten Risiken? Und dann auch gleichzeitig, wie ist die Relevanz dessen heute in der Cybersicherheit eines Unternehmens? Also was mich einfach interessieren würde, ist da, würdest du sagen, Identity Security ist da und kann besser werden? Oder würdest du sagen, das ist ein Thema, das viel zu wenig Berücksichtigung findet und da müssen wir viel mehr Awareness drauf haben? Aber kommen wir vielleicht zur ersten Frage erstmal zurück. Mit welchen Angriffsrisiken sieht sich denn ein Energieversorger spezifisch auf Identity Security bezogen konfrontiert?
An der Stelle möchte ich tatsächlich gar nicht die Energieversorger besonders betrachten, weil technologisch ist es das Gleiche. Sie stehen mehr unter Attacke. Also insofern, das Risiko ist höher, weil mehr versucht wird. Gerade im Dezember, glaube ich, war es, hat Herr Pistorius noch gesagt, wir befinden uns in einem hybriden Krieg. Und gerade Netze und Energieversorger sind unter Attacke. Aber von der technologischen Seite gibt es einen eigentlich uralten Weg, der heißt, kurz gefasst, irgendwo einen ersten Fußabdruck zu lassen, irgendwo reinzukommen. Das sind manchmal sehr einfache, historisch bekannte Schwachstellen. Das sind manchmal bis hin zu sogenannten Zero-Day-Exploits, also Dinge, die noch nicht offenbar sind. Diesen ersten Eintritt dann zu nutzen, um das Netzwerk auszukundschaften. Lateral Movement, wie wir das nennen. Das heißt, die Breite zu verstehen und in dieser Breite finden sich wieder neue Schwachstellen, bis man irgendwo von der Breite dann auch in die Höhe gehen kann, sozusagen, sprich wertigere Zutrittsrechte bekommt. Was heißt das konkret? Es gibt etwas in technologischer Form, was mir erlaubt, historische Zugriffsrechte zu recyceln, sozusagen. Und du kennst es wahrscheinlich, ein relativ neueres Thema. Du kennst es wahrscheinlich von deinem Browser. Wenn du dich eingeloggt hast auf deinem Browser mit User-ID, Passwort, vielleicht sogar eine Multifaktor-Authentifizierung, ab dann bist du in dem Browser bekannt. Wenn ich es schaffe, dieses Cookie zu klauen, in dem deine Session authentifiziert wurde, dann kann ich einfach sozusagen tun, als sei ich du. Weil ich dem Browser vorgaukel, dass du dich authentifiziert hast mit diesem Cookie, was ich ihm unterschieben kann. Also es gibt sehr, sehr viele verschiedene Techniken. Wenn wir von einer Golden-Ticket-Attacke reden aus dem Windows-Bereich, wenn wir eben von solchen Browser-Session-Cookie-Hijacking sprechen, gibt es sehr viele verschiedene Möglichkeiten. Sie kommen aber immer am Ende darauf zurück, dass es eine Identität ist, mit der ich agiere, die ich fremd benutze. Und das Gemeine daran ist, dass das dann nicht sichtbar ist für die Überwachungssysteme, weil es ja legitim aussieht.
Danke für die Beispiele, Michael, weil das macht es sehr greifbar für mich. Ist genau der richtige Zeitpunkt zu fragen, welche Antworten gebt ihr als CyberArk spezifisch darauf?
Die Antwort ist relativ einfach. Mhm. All diese Systeme funktionieren ja irgendwie nach einem Schlüssel-Schloss-Prinzip. Wenn ich also den Schlüssel austausche, dann passt er nicht mehr ins Schloss. Wenn ich Schloss austausche, passt der Schlüssel nicht mehr. Sprich, auf einer Seite muss ich etwas verändern, damit die andere Seite nicht mehr gültig ist. Das ist ein ganz wichtiges Prinzip dahinter. Das heißt, immer zu sagen, wenn du etwas verwendet hast, anschließend es ungültig machen. Denn dann ist es weg. Das ist so die Basis, wo wir herkommen historisch. Bei neuen Systemen gehen wir einen anderen Weg. Das nennen wir Zero Standing Privileges. Das heißt, zum Zeitpunkt, wenn du startest, hast du überhaupt keine Zugriffsrechte. Ich garantiere dir nur, dass der Simon ist. Ich garantiere dir aber nicht, was du darfst. Und erst zur Laufzeit wird dann gesagt, Simon, was möchtest du eigentlich machen? Und du möchtest vielleicht in deiner Cloud-Umgebung eine neue Testumgebung starten. Und dann wird geguckt, sollte der Simon das dürfen? Anhand von einer Rolle, anhand von einer Risikobewertung. Und dann wird gesagt, okay, hier sind die Zugriffsrechte, die du brauchst, um eine Testumgebung zu starten. Und dann bekommst du die und kannst on the fly das tun. Danach werden die Rechte aber auch wieder entzogen. Das heißt, mit diesem Identitätsklau habe ich überhaupt keine Chance, irgendwas zu machen, weil der Simon einfach keine Rechte hat.
Dafür sind wir auf der E-World, dass wir jetzt gerade rausgucken und ein Transformer gleich an unserem Stand vorbeiläuft. Sehr spannend, was man hier alles erleben kann. Aber das packen wir dann in die Outtakes. Ich danke dir. Ich habe gerade einen neuen Begriff oder wir haben jetzt gerade einen neuen Begriff erschlossen, Zero Standing Privileges. Vielleicht, wenn ich uns zuhöre und ich kenne ein bisschen Cybersecurity und größere Strategien, die gerade irgendwie ein Stück weit diskutiert werden oder vielleicht zum Standard werden im Markt, dann kenne ich Zero Trust. Wie ist der Zusammenhang zwischen den Themen? Vielleicht einfach mal ganz schlicht gefragt.
Zero Trust ist so ein konzeptioneller Ansatz, ja, um zu sagen, niemals vertrauen, sondern immer überprüfen. Da gibt es ja Modelle hinter, wie sich Zero Trust dann in der Praxis auslebt, wo ich Policies mache, wo ich die Entscheidung treffe, ob ich einen Zugriff zulasse und so weiter. Das heißt, dieses Modell muss ich aber dann ja irgendwie übertragen in Technik im Sinne von die Zielplattform, was die zulassen und auch natürlich den Menschen, der da mitspielen muss. Und es sollte auch die technologischen Zugriffsrechte beinhalten. Mhm. Wenn ich das alles zusammennehme, dann komme ich auf konzeptionelle Umsetzung in Technik. Zero Standing Privileges ist in der Beziehung die höchste Form davon, weil was nicht da ist, kann nicht geklaut werden und entspricht dem Zero Trust Modell. Historisch ist aber das nicht bei allen Systemen möglich. Ich kann nicht bei allem, was es da draußen gibt an Zugriffsrechten, so dynamisch agieren, wie ich das gerne hätte. Das heißt, Zero Trust ist ein Gedankenmodell. Zero Standing Privileges ist eine konkrete Umsetzung dieses Gedankenmodells in, sage ich mal, reinst Form.
Ich hatte eingangs, ich glaube, in der vorletzten Frage gefragt, auf welchen Markt triffst du da? Wie ist die Situation bei deinen Kunden aktuell? Jetzt haben wir Zero Trust verstanden. Ich glaube, das ist wirklich eine strategische Leitlinie oder ein Konzept, an dem sich viele orientieren. Aber sowas gibt es ja viel. Es gibt auch Cloud First oder so. Das heißt dann nicht, dass ich dann irgendwie gleich mit allem in der Cloud bin. Auf welche Situation triffst du bei deinen Kunden in der Branche?
Im Augenblick sehen wir ja einen starken Umbruch. Auf der einen Seite, ich hatte eben so ein bisschen ketzerisch gesagt, die Kraftwerke in 50 Jahren, also Planungssicherheit, hört sich ja eigentlich total super an. Die Realität ist ja aber eine andere im kurzfristigen Bereich, nämlich wir kommen aus diesem stark vorhersagbaren und häufig in der Energiewirtschaft ein großer an ganz viele kleine, von der Logik her des Businessprozesses. Ich habe mein Kraftwerk, ich bin Stromanbieter und ich verkaufe an ganz viele Abnehmer. Mit der Stromwende oder mit der Energiewende haben wir natürlich aber plötzlich ganz viele Anbieter im Markt. Erst haben wir regulatorisch Netze getrennt, dann haben wir eben viele kleine Anbieter bis hin zu den persönlichen Photovoltaikanlagen auf den Dächern. Das heißt, plötzlich habe ich nicht mehr eine 1-zu-N-Beziehung, sondern eine N-zu-M-Beziehung. Also ein viel komplexeres Netzwerk. Plötzlich ist der Anbieter gleichzeitig auch Empfänger von Leistungen. Die Verrechnung wird komplizierter. Die Flut von Anträgen ist nicht beherrschbar mit den alten Prozessen. Das heißt, wir haben eine Veränderung im Businessmodell, die dann zwangsläufig auch zu einer Veränderung in der IT und in den Prozessen der IT führt. Und die muss technologisch aufbearbeitet werden. Und dann kommt, du hast eben Cloud First gesagt, eben bei einigen Kunden auch die Überlegung zu sagen, sollte ich das alles selber machen von der IT her? Gibt es nicht coolere Konzepte, skalierbarere Konzepte, als das selber zu machen? Und das geht meistens einher, nicht nur mit einer Entscheidung für, ich mache was in der Cloud, sondern wirklich, dass Anwendungsentwicklungsprozesse verändert werden. Also Agilität reinkommt, dass Cloud-Native-Produkte genutzt werden. Das heißt, vieles, was vorgedacht ist von Anbietern wie AWS, wird dort aktiv genutzt, um einfach schneller zu werden, sich schneller an den Markt wieder anpassen zu können.
Michael, uns hören führende Menschen zu in der Energiewirtschaft, welche, die sich für den Wandel interessieren, einige, die die Energiewirtschaft verstehen wollen. Wenn ich aus einer Perspektive einer Organisation in dieser Branche blicke, hast du dann einen Rat, wie ich konzeptionell dieses Thema angehe? Was ist das beste Setup? Mit wem spricht ihr? Was ist eine organisatorische Entscheidung, die ein Unternehmen der Energiewirtschaft treffen kann, um dann zu sagen, wenn ich mich so aufstelle, bin ich gut aufgestellt für die Sicherheit? Weil ich natürlich mit all den Faktoren, die du gerade beschrieben hast, es gibt Geschäftsprozesse, die sich verändern, es gibt neue Technologie, die introduced wird, es gibt OT, die zur IT wird und dadurch wiederum mehr Zugänge, da ist das ganze Unternehmen involviert. Wie kann sich denn ein Unternehmen aufstellen, um genau diese Sicherheitsfragen an den richtigen Stellen nicht nachträglich, aber auch nicht als Hemmfaktor, sondern an den richtigen Stellen zu betrachten?
Aus unserer Sicht ist dahinter eine Plattformstrategie die richtige Wahl. Sprich, ich suche mir als Unternehmen meinen Bebauungsplan sozusagen zusammen. Ich muss wissen, was ich alles anbieten muss, damit meine Applikationsentwickler, damit die Prozesse darauf entsprechend arbeiten können. Wir wollen nicht der Hemmschuh sein. Ganz im Gegenteil. Wir wollen den Security-Teil so anbieten, dass er konsumiert werden kann und einfach im Projekt mitläuft. Es gibt Security by Design als konzeptionellen Ansatz. Am leichtesten lässt sich das umsetzen, wenn ich dem Entwickler, dem Projektleiter die Tools an die Hand gebe, die er leicht konsumieren kann. Alles, was ich ihm schwer mache, verzögert und führt wahrscheinlich auch dazu, dass er vielleicht hier und da ein Auge zudrückt. Das heißt, je leichter ich sie ihm mache, desto besser. Gleichzeitig muss ich langfristig denken und sicherstellen, dass diese vielen Projekte am Ende alle so zusammengeführt werden können, dass ich sie managen kann, dass ich die Security im Auge behalte, im Sinne von auch Überwachung und dass ich auch im Compliance-Reporting nicht plötzlich wahnsinnigen Wildwuchs erzeuge. Und das alles bietet eine Plattform an, einen Bebauungsplan, wie ich es nenne, die in der Lage ist, diese ganzen Dinge zu konsolidieren und an zentraler Stelle wieder zur Verfügung zu stellen. Genau das tun wir bei CyberArk, diesen Bebauungsplan mit dem Kunden gerne zu erstellen, mit der Eviden gemeinsam und von unserer Seite für die Identity Security als Plattform auch technologisch zur Verfügung zu stellen, die diese Integrationen, von denen ich gerade sprach, auch mitbringt. Obwohl die Zielplattformen total unterschiedlich sind und total unterschiedliche Ansprüche haben und total unterschiedliche Technologien brauchen.
Wir sprechen schon einige Minuten miteinander über ein Cybersecurity-Thema in einer kritischen Infrastruktur und wir haben noch nicht über Regulatorik gesprochen. Das müssen wir aber, glaube ich, unbedingt noch machen. Meine Frage ist in dem Zusammenhang Einführung verschiedener Richtlinien, resilienzkritischer Infrastrukturen, also die CER-Richtlinie, NIS2-Richtlinie. Das bringt alles neue Anforderungen an die Sicherheit und Widerstandsfähigkeit digitaler, vor allem kritischer Infrastruktur, ne, regulatorisch. Welche Bedeutung hat diese Regulatorik für Identity Security für die Kunden?
Ich bin mal so frei und frage, ist es wirklich eine neue Anforderung oder ist sie nur zum ersten Mal niedergeschrieben? Aus meiner Sicht sind es keine neuen Anforderungen, weil solange ich einer Bedrohung begegnen muss, muss ich mir als Unternehmen darüber Gedanken machen. Und das sehen wir in jedem Jahresbericht, gibt es eine eigene Abteilung zum Thema Risiken. Und darin stehen in den vergangenen Jahren eigentlich regelmäßig auch Cyber-Risks drin. Die Allianz bringt ja einmal im Jahr den globalen Risikoreport raus, in dem seit Jahren Cyber-Risk das größte Risiko ist, was Unternehmen sehen. In Summe, nicht nur innerhalb der Energiewirtschaft. Und das zweitgrößte Risiko ist Betriebsausfall. Oft aus dem ersten Risiko heraus geboren, wie wir auch oft genug gesehen haben, dass wenn irgendwo ernsthafte Angriffe erfolgt sind, danach erstmal ein Produktionsstillstand erfolgte. Insofern, die Regulatorik, und das mag jetzt etwas blasphemisch schon fast klingen, ist in erster Linie aus meiner Sicht die administrative Bürde, die daraus erfolgt, alles entsprechend zu reporten. Die Anforderungen existieren in anderen, sag ich mal, Best Practices Frameworks eigentlich schon vorher. Sie sind hier nur neu zusammengefasst und sie werden jetzt verpflichtend, sollten eigentlich schon vorher verpflichtend gewesen sein im Sinne einer guten Cyberhygiene, im Sinne eines guten Vorgehens. Sind wir in Deutschland mit NIS 2 ja ein bisschen später dran durch die vorgezogenen Bundestagswahlen, aber im Großen und Ganzen und deshalb zurück zu der Frage, was heißt es dann für Kunden, für Unternehmen? Sie müssen halt diesen regulatorischen Ansatz auch erfüllen im Sinne des Nachweises. Da helfen wir, weil wenn wir an einer zentralen Stelle die Informationen zusammenführen und sozusagen auf Knopfdruck den Report generieren können für den Auditor, dann hilft das natürlich in der Umsetzung und in der schnellen Bereitschaft für entsprechende Regulatorik weiter. Ich bin der festen Überzeugung, gute Cybersecurity bringt Compliance. Gute Compliance bringt noch keine gute Cybersecurity.
Spannende Antwort zur Regulatorik. Insbesondere dein letzter Satz war sehr, sehr, sehr zitierfähig. Michael, kleines Zwischenfazit, worüber wir gesprochen haben. Wir waren schon bei hybriden Krieg und der Herausforderung, dass insbesondere die Energiewirtschaft, die kritischen Infrastrukturen unter einer enormen Belastung stehen, sicher zu sein. Wir haben das Prinzip Zero Sending Privileges von dir erklärt bekommen und wir haben in dem Zusammenhang auch darüber gesprochen, dass der beste Ansatz Sicherheit mitzudenken in der Aufstellung eines Unternehmens in der Energiewirtschaft nach vorne, der plattformbasierte Ansatz ist, einen Bebauungsplan zu machen für mich als Unternehmen nach vorne und da eben das Thema Identity Security jetzt in dem Fall konkret mitzudenken. Ich stelle mir immer noch die Frage, wo stehen wir da in der Branche, Identity Security? Wie groß sagst du, ach, eigentlich haben wir schon alles CyberArk und Identity Security Haken dran? Oder wie nimmst du das wahr? Also meine Wahrnehmung ist, Zero Trust ist als Konzept für viele ein Prinzip, dem man folgen will, aber erfolgreiche Implementierungen von Identity Security sind noch nicht überall da erfolgt, wo sie erfolgen sollten. Gibst du mir recht?
Das unterschreibe ich hundertprozentig. Es ist Flickschusterei. Historisch gesehen haben wir halt Systeme, die Zutritt gewähren, zurück zu diesem Zutrittsgedanken am Anfang, die existieren ja. Die existieren in der IT. Wenn ich jetzt was Neues dazu baue und das parallel in ein eigenes Silo stecke, dann habe ich hinterher genauso Insellösungen. Und das ist genau das Gegenteil von dem, was ich als Plattformansatz eben sagte. Und da haben wir aus meiner Sicht den größten Nachholbedarf, die Dinge zusammenzudenken und nicht isoliert zu denken. Das ist eigentlich das, wo wir am meisten mit unseren Kunden auch drüber reden, zu sagen, guckt nicht einfach auf das neue Projekt, was ihr macht, sondern guckt, dass ihr die Plattform schafft, um dann ganz viele Projekte in gleicher Art und Weise vorangehen zu können. Wir haben historisch sicherlich eine gewisse Schuld im Sinne von, oder Schulden im Sinne von noch nicht umgesetzte Dinge. Und was nicht funktioniert, ist mit alten Gedankengängen neue Probleme zu lösen.
Ich habe so einen Zettel vor mir, auf denen stehen so ein paar Buzzwords, die ich unbedingt mit dir abhaken will in unserem Gespräch über Identity Security. Und zwei, die mir noch fehlen, sind KI und Faktor Mensch. Jetzt habe ich Zero Standing Privileges so verstanden, dass dadurch, dass es Zero Standing Privileges gibt, auch die Privilegien fehlen, die ich klauen kann über eine Phishing-Attacke, die ne, Faktor Mensch, der erste Begriff, großer Risikofaktor sind heute. Und das in Kombination mit ganz neuen Angriffsmöglichkeiten, die durch künstliche Intelligenz entstehen. Ist soweit mein Verständnis über Zero Standing Privileges richtig?
Absolut.
Und das Thema KI konkret als Angriffspotenzial für, das betrifft ja jetzt nicht nur Phishing-Attacken und wiederum Thema Mensch, ist das was euch sehr beschäftigt in der Weiterentwicklung von CyberArk?
Definitiv. Also KI muss man ja immer ein bisschen aufpassen, dass nicht alles plötzlich ein Label bekommt, weil es gerade Marketing-Hype ist. Was wir uns davon versprechen, ist, dass wir halt den Administratoren das Leben leichter machen, die eine solche Lösung halt am Leben erhalten müssen. Also sprich, es ändert sich ständig was in der IT. Wie schaffe ich, dass meine Security-Lösung immer up-to-date ist und diese Veränderung immer mitnimmt? Das heißt, weniger Klicks, mehr Automation. Auf der anderen Seite habe ich eben die Überlastung von SOCs, indem ich zu viele False Positives habe. Auch NIS2 schreibt ja vor, dass ich entsprechende Erkennungen haben muss. Wenn ich die Anzahl False Positives runterdrücken kann, dann kriege ich tendenziell eine bessere Reaktion auf die echten Alarme. Dementsprechend ist ein anderer Faktor, wo wir KI sehr stark sehen. Insofern, sage ich mal, es ist eine Mischung. Wir sehen in mehreren Produkten, wie die KI kommt, hilft, Policies zu erstellen. Das heißt, aus dem Verhalten, aus den immer wieder gewährten Zugriffsrechten oder Standards zu lernen und vorzuschlagen, du hast einen neuen Mitarbeiter, der sieht extrem so aus wie der andere Mitarbeiter. Dies sind die Policies, die du da vergeben hast. Möchtest du den ähnlich behandeln? Und da ist jetzt ein bisschen anders als beim Copy-Paste, wo ich dann 1:1 eine Rolle definiere, nämlich zu sagen, was hat er tatsächlich genutzt, wird überprüft. Was kann ich jetzt auf die Schnelle sozusagen an allen möglichen Ecken und Enden der Zugriffsrechte übernehmen und wo ist er eben unterschiedlich? Oder wo muss ich Profile miteinander in Verbindung setzen? Das klassische Copy-Paste ist halt, Mitarbeiter A wird wie Mitarbeiter B behandelt. Wir gehen halt weiter und sagen, was hat A gemacht, was hat B gemacht, was hat C gemacht? Und wenn da jetzt ein Neuer kommt, hat der eine andere Rolle. Guck mal, der scheint von diesem Profil noch etwas lernen zu können. Und so versuchen wir, dem Administrator Entscheidungsvorschläge zu machen, aber nicht selber durchzuführen, bevor er sie nicht freigegeben hat. Das heißt, an der Stelle gibt es noch den menschlichen Faktor dann, also jetzt nicht negativ, sondern positiv, nämlich zu sagen, wir können einen Vorschlag machen, der sieht sinnvoll aus aufgrund dessen, was die KI gelernt hat über Verhalten. Und dann sollte aber ein Mensch es absegnen zu sagen, das ist ein guter Vorschlag oder ist kein guter Vorschlag. Und Ähnliches machen wir auch zum Beispiel bei Policies in der Endpoint Protection, zu sagen, sollten dort gewisse Standards vielleicht angesetzt werden? Das haben wir gelernt aus vielen, vielen Freigaben, aus vielen, vielen Ablehnungen. Dies könnte eine Policy sein, die demnächst den manuellen Aufwand massiv reduziert. Insofern, da nutzen wir KI für.
Michael, du hast mir in Vorbereitung zu unserem Gespräch mitgegeben, dass wir eine Sache insbesondere noch beleuchten müssen, die sehr wichtig ist im Kontext von Identitätssicherheit. Und das ist die Tatsache, dass wir nicht nur menschliche Identitäten haben, über die wir gerade viel gesprochen haben, im positiven Sinne und im Sinne eines Risikos, sondern auch nicht menschliche Identitäten. Das musst du uns unbedingt erklären und vor allen Dingen auch im Zusammenhang der dadurch entstehenden Bedrohungen und wie ihr damit umgeht.
Sehr gern. Die nichtmenschlichen Identitäten haben wir ja heute überall. Also historisch haben wir es dann irgendwo technische Accounts oder so genannt, wo einfach ein Login möglich war für eine Maschine oder für einen Prozess, eine Applikation. Banales Beispiel, eine Applikation muss auf die Datenbank zugreifen. Dafür musst du in irgendeiner Form technisch da dran kommen. Das passiert so klassisch über User-ID-Passwort oder über irgendwelche Keys oder Zertifikate, was auch immer die Lösung ist. Die können natürlich auch missbraucht werden. Und je mehr nichtmenschliche Identitäten habe, desto größer ist das Potenzial für Missbrauch. Warum kriege ich immer mehr davon? Weil wir mehr automatisieren. Jede Automation heißt auch irgendwo Zugriffsrechte mit in eine Automationslösung zu stecken. Wenn ich heute gucke, ich mache gerne mal einen praktischen Vergleich wieder. Früher der Durchlauf von einem Mitarbeiter in der Anwendungsentwicklung, der sagt, ich brauche eine neue Testumgebung. Dann ist er irgendwo zum Betrieb gegangen, hat gesagt, ich brauche eine Maschine, die wurde gesized, die wurde bestellt, dann wurde sie geliefert, dann wurde sie aufgebaut, dann wurde ein Betriebssystem draufgespielt, dann wurde die Datenbank draufgespielt, dann der Application Server und so weiter und so fort. Und hinterher haben 20 Leute diese Maschine angefasst, bevor sie dann final beim Anwendungsentwickler zur Verfügung stand. Heute geht er in seiner Cloud-Umgebung her, startet ein Playbook und hat 5 Minuten später eine genau gleiche Entwicklungsumgebung gebaut, die ihn früher Wochen und viele Arbeitsschritte gekostet hat. Solche Automationslösungen haben natürlich all diese Zugriffsrechte, die früher bei ganz vielen Menschen waren, im Bauch. Und die müssen mit geschützt werden. Wir haben ungefähr in Unternehmen vor einer menschlichen Identität Faktor 45 an technischen Identitäten, an nichtmenschlichen Identitäten. 45 mal so viel zeigt in etwa, wie groß das Thema ist, was hier zu schützen gilt. Und die werden halt aktiv missbraucht. Auch da gibt es Fälle in der Vergangenheit, wo über technische Zugriffsrechte dann die Automation verändert wurde. Das heißt, ich mache gar nicht mehr als Hacker mir die Mühe, das selber durchzuführen, sondern ich gehe in die Automationslösung, manipuliere die und lasse die dann meine Arbeit machen. Und deshalb müssen wir auch über diese nichtmenschlichen Identitäten sprechen, über Zertifikate, Zertifikatsmanagement, über Automationslösungen und deren Integration und dann am Ende natürlich auch da wieder über Betriebssicherheit. Zertifikate laufen ab, die müssen rechtzeitig also ausgetauscht werden. Dementsprechend ist dann auch aus einer anderen Sicht heraus wichtig, dass dafür eine entsprechende Lösung ist, wie wir sie beispielsweise auch anbieten.
Eine Lösung, wie ihr sie möglicherweise bei CyberArk anbietet. Michael, unser Titel des Podcasts heute ist Identitätssicherheit mit CyberArk. Ich bin froh, dass wir uns das Thema isoliert für heute mal vorgenommen haben. Ich glaube, die Aufmerksamkeit darauf ist noch nicht genug. Threat Detection und Response kennen wir gut. Es gibt viele etablierte Situationen bei unseren Kunden rund um Security Operations Center, SOC. Es gibt unterschiedliche SIEM-Lösungen, die implementiert sind, aber spezifisch in der Identitätssicherheit sind wir da noch nicht, ist die Aufmerksamkeit darauf noch nicht groß genug. Deswegen bin ich froh, dass du uns Zero Standing Privileges im Kontext von Zero Trust erklärt hast. Erste Frage, stimmst du mir zu? Und zweite Frage zum Abschluss, hast du noch einen Appell für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer, bevor wir den Podcast schließen?
Also ja, ich stimme dir zu. Das war gut, dass wir darüber gesprochen haben. Ich hoffe, dass zahlreich dazugehört wird. Und habe ich einen Appell? Starten, nicht warten. Der Hintergrund ist, oft wird gesehen, wie viel das ist, wenn ich solche Zahlen genannt habe. 45 Mal so viel, das ist alles riesig. Aber es wird mit einem ersten Schritt eine Reise begonnen. Das war schon immer so. Und das gilt auch hier. Mein Appell insofern, setzen Sie sich Ziele, Zwischenziele, KPIs drauf. Dann kann man auch diesen Fortschritt sehen und reporten und zeigen, dass man sich hier vorwärts bewegt. Also insofern starten, nicht warten. Und es ist ein Teamgame. Es ist nicht, CyberArk macht alles alleine und ist jetzt eine Lösung, so nach dem Motto Stecker rein und dann läuft's, sondern das Ganze muss inkludiert werden mit den anderen Lösungen, du hast SOC genannt, du hast Threat Detection und Response genannt. Sprich, diese Aufstellung, wo wir auch sehr stark unterwegs sind, dass wir Partnerschaften haben. Nicht nur mit euch, sondern auch mit Technologielieferanten, damit das Ganze ein rundes Bild wird im Bebauungsplan.
Lieber Michael, vielen Dank für deinen Besuch bei Expanding Utilities. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, vielen Dank fürs Zuhören. Auch für diejenigen, die hier draußen gesessen haben und uns zugehört haben. Mal gucken, wie viel Material dabei entsteht. Ein wichtiges Thema, ein großes Thema, Identitätssicherheit. Wer sich dafür interessiert und informieren möchte, wir werden dein LinkedIn verlinken in unserer Podcast-Episode. Wir sind sowieso erreichbar über Expanding Utilities. Identitätssicherheit ist ein Thema, das sich auch gut recherchieren lässt, aber ich glaube, ihr steht da jederzeit als Ansprechpartner zur Verfügung, um ins Gespräch zu gehen. Wir als Team sowieso. Ich danke dir sehr für deine Zeit und ich danke nochmal unseren Zuhörerinnen fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal bei Expanding Utilities. We'll be right back.